Buntes aus der christlichen Welt in dieser Stunde auf JC Channel mit
Steffi Greger.
Ein Leben mit Jesus hält zwar immer wieder Herausforderungen für uns bereit, aber eben auch Lichtblicke. Das zeigen unsere heutigen Beiträge unter anderem aus Schottland, dem Südsudan und Nicaragua. Hallo und herzlich willkommen bei Buntes aus der christlichen Welt. Ich bin Steffi Greger. Hunderte von Menschen protestierten vor dem schottischen Parlament gegen das neue Gesetz gegen Hassverbrechen. Die Kritiker sehen in der neuen Regelung die Meinungsfreiheit in Gefahr. Der Hate Crime and Public Order Act schafft einen neuen Straftatbestand namens Aufstachelung zum Hass. Das am 1. April in Kraft getretene Regelwerk sieht eine Strafe von bis zu 7 Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe von umgerechnet über 9.000 Euro vor. Die schottische Polizei und die schottische Regierung definieren Neuhassverbrechen als jedes Verbrechen, das ganz oder teilweise durch Böswilligkeit gegenüber einer sozialen Gruppe motiviert wahrgenommen wird. Die Polizei wird weiter angehalten, Hassvorfälle auch dann zu protokollieren, wenn keine Straftat begangen wurde. Die Kritiker sagten, dass dadurch Transgender-Kritiker und Menschen mit konservativen Überzeugungen in sozialen Fragen zum Schweigen gebracht werden sollen. Die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling, die in Schottland lebt, forderte die schottische Polizei auf, sie zu verhaften. Sie hatte sich verschiedentlich kritisch zum Thema Transgenderismus geäußert. Der britische Premierminister Rishi Sunak hatte sich für Rowling ausgesprochen und gesagt, dass Menschen nicht kriminalisiert werden sollten, weil sie biologische Fakten veröffentlichen. Der Tory-Parlamentarier Zach Goldsmith verglich die Auswirkungen des Gesetzes mit dem Leben unter der Stasi, die DDR vor dem Fall des Kommunismus terrorisierte. Goldsmith wörtlich: "Es ist schwer zu glauben, dass irgendein Politiker es für eine gute Idee hielt, diese Stasi-Gesetze einzuführen. Aber sie haben es getan und sie können gestoppt werden, wenn genug Leute sie offen in Frage stellen, wie es J.K. Rowling getan hat." Der evangelische Apologet David Robertson nannte die neuen Gesetze verrückt und warnte davor, dass die Verschiebung der Definition eines Hassverbrechens auf die Wahrnehmung des vermeintlichen Opfers dazu beitragen wird, dass das moderne Schottland verstärkt zu einem Polizeistaat wird und weniger tolerant und inklusiv. Die Free Speech Union hält fest, dass das Gesetz eine Katastrophe für die freie Meinungsäußerung im Land sein wird. Weiteres Öl wird ins tobende Feuer der Cancel Culture gegossen. Professor Adam Tompkins, Inhaber des John Miller Lehrstuhls für öffentliches Recht an der Universität Glasgow, sagte der Zeitung Scottish Herald, dass nun ein großer Teil der Zeit der Polizei wahrscheinlich damit verschwendet wird, sich mit unbegründeten Beschwerden von Menschen zu befassen und diese abzulehnen, die durch etwas, was jemand anderes gesagt hat, beleidigt, verärgert, verletzt oder beunruhigt sind. Die Bibelübersetzer von Wycliffe haben eine neue Methode entwickelt, um die Arbeit zu beschleunigen. Wycliffe unterstützt Muttersprachler und lokale Kirchen mittels Schulungen und Technologie. In Indonesien und Südostasien wurden nun 35 christliche Gruppen mit solchen Bibelübersetzungsbeschleunigungskits ausgestattet. Diese verfügen unter anderem über eine spezielle Übersetzungssoftware sowie Satellitenverbindung. Laut Mark Stedman, Vizepräsident für Technologie bei Wycliffe, halten lokale Gläubige dadurch das Steuerrad beim Übersetzungsprozess in den eigenen Händen. Stedman weiter: "Wir bringen die Ausbildung und Ressourcen, sei es der Ausgangstext oder die Übersetzungsressourcen. Auch beim Drucken wird Hilfe geleistet, sodass die einheimischen Christen in der Lage sind, die fertigen Bibeln in den Händen zu halten und lebensverändernde Begegnungen mit Christus zu haben." Stedman schätzt, dass gegenwärtig rund 60 Übersetzungen im mehrheitlich muslimischen Indonesien in Arbeit sind. Diese Gruppen haben zwischen 24 einheimische Muttersprachler, die freiwillig an den Übersetzungen mitarbeiten. Sie freuen sich, dass sie nicht länger auf die Bibel in ihrer Muttersprache warten müssen, sondern dass sie selbst Teil des Prozesses sein können. Wichtig sei auch die Unterstützung im Gebet. Die Gebete werden gefühlt und geschätzt, so Stedman. "Wir wissen, dass jeder Erfolg darauf zurückzuführen ist, dass Gott diese Arbeit segnet. Die Gebete seines Volkes sind ein wichtiger Teil davon." Im vergangenen Jahr befreite die Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International, CSI, 1500 südsudanesische Sklaven im Sudan. Die Gesamtzahl der vom Schweizer Werk in den letzten 30 Jahren befreiten Sklaven beträgt inzwischen 100.000. Simon Brechbühl, seit 2022 Geschäftsführer der Stiftung CSI Schweiz, hat im März im Südsudan 300 Menschen besucht, die CSI kurz zuvor aus sudanesischer Sklaverei befreit hat. Auf die Frage der Nachrichtenagentur KAT-CH, ob die Organisation CSI Menschenhandel betreibe, erklärte Brechbühl: Wir kaufen keine Menschen frei. Wir befreien versklavte Menschen und bieten den Sklavenhaltern dafür Viehimpfungen an. Es fließt kein Geld an Sklavenhalter. Im Sudan sind es vor allem Großgrundbesitzer, die Sklaven arbeiten lassen. Im Austausch gegen die gefangenen Menschen erhalten die Landbesitzer Viehimpfungen. Diese sind vor Ort meist nicht erhältlich und daher sehr begehrt. Der Sudan und der Südsudan, der 2011 unabhängig wurde, sind zwei Länder, die sich ethnisch und religiös deutlich unterscheiden. Brechbühl erklärt: Der Sudan ist muslimisch geprägt und die Menschen sehen sich als Araber. Der Südsudan ist christlich geprägt und dort leben schwarzafrikanische Völker wie zum Beispiel die Dinka. Bis 2005 gab es immer wieder Überfälle aus dem Norden auf Dörfer im Süden, bei denen Menschen verschleppt und versklavt wurden. Im Sudan werden leider viele Südsudanesen immer noch von Großgrundbesitzern als Leibeigene gehalten und in der Land- und Viehwirtschaft eingesetzt. Auf Nachfrage von LiveNet hin erklärte Brechbühl die Motive von CSI. Einer unserer Schwerpunkte ist es, Gefangene zu befreien und uns für sie einzusetzen. Es gibt ja viele Formen von Gefangenschaft, zum Beispiel Menschenhandel, Zwangsverheiratung, sexuelle Ausbeutung oder auch religiös motivierte Unterdrückung. Eine weitere Form von Gefangenschaft finden wir im Sudan. Männer und Frauen wurden im Bürgerkrieg, der bis 2005 andauerte, von arabischen Milizen vom heutigen Südsudan in den Norden entführt und dort versklavt. Sie haben keine Rechte, keinen freien Willen, keinen legalen Status und werden einfach ausgebeutet. Die im Gegenzug gegen Viehimpfung befreiten Menschen werden von CSI in den Südsudan zurückgeführt. Dort erhalten sie Überlebenspakete, Getreide und eine Milchziege zur Selbstversorgung und können so in ihrer Heimat eine neue Existenz aufbauen. Zudem helfen wir den befreiten Menschen, ihre Familie und Verwandte wiederzufinden. Es sind berührende Szenen, wenn sich Familienmitglieder nach Jahren der Trennung und Ungewissheit wieder in die Arme schließen können, schildert Brechbühl seine Erfahrungen. Das US-Missionswerk Mountain Gateway hatte im letzten Jahr mehr als 1 Million Menschen in Nicaragua mit evangelistischen Großveranstaltungen erreicht. Offenbar zum Unwillen der sandinistischen Regierung. 3 Leiter und Mitarbeiter des Missionswerks sowie 11 mit ihnen verbundene einheimische Pastoren wurden am 17. Januar wegen Geldwäsche angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft den US-Amerikanern John Britton Hancock, Jacob Britton Hancock und Cassandra May Hancock vor, eine Tochtergesellschaft des Mountain Gateway Ministry in Nicaragua gegründet zu haben, um Geldüberweisungen aus den USA entgegenzunehmen. Mountain Gateway wies die Anschuldigungen kategorisch zurück und erklärte im Januar: Wir glauben, dass die Grundlage der Anschuldigungen falsch ist. Wir haben alles getan, was die nicaraguanische Regierung von uns in Bezug auf die Verwaltung des Geldes verlangt hat. Und wir haben die Dokumente, die das belegen. Wir sind nach Nicaragua gekommen, weil wir die Menschen lieben und weil wir ihnen von Jesus erzählen wollen. Jetzt wurden die 3 US-Amerikaner und 11 einheimische Pastoren vom Gericht verurteilt. Das Urteil wurde hinter verschlossenen Türen des zentralen Gerichtsgebäudes in Managua gefällt, wo der Prozess stattfand. Die Anwälte der Organisation prangerten das Urteil als einen Fall von religiöser und politischer Verfolgung an und riefen internationale Menschenrechtsorganisationen und das US-Außenministerium auf, sich einzuschalten. Mountain Gateway kritisierte in einer Pressemitteilung, dass die angeklagten Pastoren bei einer Anhörung nicht physisch vor Gericht anwesend sein durften, sondern per Videokonferenz zugeschaltet wurden. Nach Bekanntwerden des Urteils gegen die Pastoren kündigte die christliche Menschenrechtsorganisation ADF International an, den Fall vor die Interamerikanische Menschenrechtskommission zu bringen. Laut ADF International unterstützen auch mehrere US-Senatoren die Gruppe, die kürzlich die beiden Administrationen aufforderten, starke und gezielte Sanktionen als Reaktion auf die wiederholten und eskalierenden Verletzungen der Religionsfreiheit in Nicaragua zu verhängen. Niemand ist in Nicaragua vor religiöser Verfolgung sicher und es ist verheerend, die falschen Anklagen, den Prozess und die Verurteilung dieser Pastoren und Gemeindeleiter zu sehen, die einfach nur ihren Glauben mit den Menschen in Nicaragua teilen und ihnen dienen wollten, sagte Christina Hjelmgrim, Rechtsberaterin von ADF International. Die Organisation Mountain Gateway entstand vor gut 30 Jahren aus einem evangelistischen Einsatz der Hancock-Familie und ist nach eigenen Angaben in Evangelisation, Gemeindegründung, Schulung, Sozialarbeit und Katastrophenhilfe tätig. Die vorige Generation in Ruanda erlebte 1994 einen der blutigsten Völkermorde der Geschichte. Die jetzige schaut in ein versöhntes Land. Es ist nicht alles gut in Ruanda, aber der jahrelange Vergebungsprozess hat vieles verbessert. Ruanda ist mit 13 Millionen Einwohnern der kleinste afrikanische Staat, flächenmäßig etwa so groß wie Baden-Württemberg. Doch wer den Namen hört, denkt weniger an Berggorillas oder Musik, Tanz und Poesie, als vielmehr an die schrecklichen Ausschreitungen, die am 7. April 1994 ihren Ausgang nahmen. Damals ermordeten Angehörige der Hutu-Mehrheit geschätzt fast 1 Million Tutsi und auch Hutu, die sich nicht am Völkermord beteiligten. Das heutige Ruanda hat mit dem Land vor 30 Jahren allerdings nur noch wenig gemeinsam. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist ein vorherrschender Wert, der teils überzeugend, teils mit viel Druck weitergegeben und gelebt wird. Blicken wir zurück. Am 6. April 1994 wurde ein Flugzeug bei der Landung in Kigali abgeschossen. An Bord war Ruandas Präsident Juvenal Habayarimana, ein Hutu. Die Täter sind bis heute nicht ermittelt. Der herrschenden Hutu-Volksgruppe kam dieses Attentat gelegen. Sie machten die ohnehin schon bedrohte Minderheit der Tutsi dafür verantwortlich und ging mit Regierungstruppen, Polizei und später immer stärker auch durch Privatpersonen gegen sie vor. Innerhalb von 100 Tagen wurden so bis zu 1 Million Menschen ermordet. Was mit der Erschießung einzelner Leitungspersonen begann, eskalierte zum Massenmord durch Knüppel und Macheten. Als Folge hat praktisch jede Familie aus der Volksgruppe der Tutsi Tote zu beklagen. Millionen flohen und Hunderttausende Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt. Bis heute prägen Menschen, die durch Gewalttaten verstümmelt wurden, das Straßenbild. Doch ist Ruanda heute deutlich entwickelter als damals. Die Straßen in der Hauptstadt Kigali sind glatt geteert und der Verkehr läuft für afrikanische Verhältnisse sehr ruhig ab. Die Wirtschaft des kleinen Binnenstaates wächst. Auf der einen Seite liegt dies daran, dass Zusammenhalt das neue Motto des Staates ist. Stammesbezeichnungen wie Hutu, Tutsi oder Twa sind aus den Papieren verschwunden. Es ist sogar verboten, sie zu gebrauchen. Doch die grundsätzlich positive Entwicklung lässt sich längst nicht nur über öffentlichen Druck erklären. Gerade in der Anfangszeit gab es eine groß angelegte Versöhnungswelle durch Versöhnungskommissionen, bei denen Opfer zu Wort kamen und Täter mit den Folgen ihrer Taten konfrontierten. Diese christlich motivierte Versöhnung wurde ein Motor zur Aufarbeitung. Dazu kommt eine gepflegte Erinnerungskultur. An zahlreichen Mahnmalen und Gedenkstätten wird zum Teil drastisch auf den Genozid hingewiesen. Zum Beispiel mit der eindrucksvollen Wall of Names, einer langen Mauer, in der in kleiner Schrift die Namen aller Menschen eingraviert sind, die 1994 auf den Straßen Kigalis getötet wurden. Mit dem 7. April haben nun 100 Gedenktage in Ruanda begonnen. Kritiker sehen allerdings, dass dieses Gedenken nicht nur heilsame Auswirkungen haben kann, sondern auch das Trauma der Überlebenden wachhalten und in die nächste Generation hinübertragen könnte. Die meisten scheinen es trotzdem wichtig zu finden, sich zu erinnern und nicht zu vergessen. Valens Niragire, ein katholischer Priester, meint dazu, es ist immer auch eine Zeit großer menschlicher Solidarität. Für mich sind die Gedenktage jedes Jahr eine Erinnerung daran, dass Brüderlichkeit und Versöhnung möglich sind. Das war wieder unsere Stunde Buntes aus der christlichen Welt. Ist es nicht beeindruckend, wie ein Land wie Ruanda, in dem grenzenloser Hass bis zum Völkermord geführt hat, es geschafft hat, das Land nicht nur oberflächlich zu befrieden, sondern durch echte Versöhnung den Menschen auch inneren Frieden zu bringen und ganze Volksgruppen zusammenrücken zu lassen? Vielleicht sollten auch wir Vergebung und Versöhnung viel bewusster leben. Gelegenheiten dafür bieten sich uns allen immer wieder. Und wenn wir dabei bedenken, dass Gott uns durch Jesus schon lange vergeben hat, dann sollte uns das umso leichter fallen, oder? Herzlichen Dank an Leifnet.ch für die redaktionelle Unterstützung. Ich sag tschüss, mach's gut, hab noch eine gesegnete Zeit. Am Mikrofon in dieser Stunde war Steffi Gregert.